ist drum im Leben, sie wird es immer geben. Solange der Globus sich noch dreht, solange unsere Welt besteht.
19.30 Uhr, Berliner ZDF Union Filmstudio A und es sind 6, 36, 46, 57, 58, 59. Die Uhr hört gar nicht auf zu laufen, meine Damen und Herren. Ich werde verrückt. Ich werde wahnsinnig. Mein Name ist Till Hoheneder. Ihr hört nicht die deutsche Hitparade. Ihr hört Musik ist Trumpf. Die weltbeste Musiksendung im Internet. Und dass ich heute zur Begrüßung einen Clown gefrühstückt habe, liegt daran, dass unser heutiger Stargast nicht nur einer der feinsten Menschen, Kinder unter der Sonne ist, sondern er ist natürlich auch ein Comedian, er ist ein Synchronsprecher, er ist ein Hörspielsprecher, Athlet, ich weiß gar nicht, was man alles sagen muss. Er ist ein Stargast, er ist so ein Stargast, dass wir wirklich vielleicht auch die Sendung nochmal Stargast, Stargast nennen sollten. Und wir, das sind natürlich mein lieber Freund Max Konrad am anderen Ende der goldenen Standleitung, die wir gelegt haben. Schönen guten Tag, mein lieber Max. Und unser Stargast ist so sehr Stargast und ich freue mich so, dass er heute dabei ist in dieser wunderbaren Sendung, denn ich habe ihn wahnsinnig gerne. Ja, ich mache jetzt mal so ein bisschen einen auf wichtig. Ich kenne ihn seit langen Jahren, meine Damen und Herren. Ich darf wirklich sagen, ich habe seine Tonaufnahmen immer bewundert. Ich habe seine Telefonnummer nicht erst seit gestern und manchmal geht er sogar ran, wenn ich ihn anrufe. Ich freue mich ganz, ganz, ganz besonders. Wir freuen uns ganz besonders auf unseren Stargast Bastian Pastewka. Lieber Bastian, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich und danke sehr für die Einladung. Wie großartig. Ich bin noch nie so nett angesagt worden. Vielen, vielen, vielen Dank. Hallo Max, hallo Till.
Hallo, schönen guten Tag. Ja. Und ich dachte die ganze Zeit, was redet denn der Till da für nette Worte von mir? Und ich bin doch gar kein Synchronsprecher. Ja. Aber gut, es ging um dich und mich freut es natürlich auch, dass du da bist. Es ist wunderbar.
Dankeschön.
Und ich habe im Vorfeld unserer Sendung nochmal darüber nachgedacht, was an unserer Sendung, was ich daran so mag. Nur mal, um so ein bisschen uns selbst zu loben. Ich finde es schön, dass man in der Musik viel aus Menschen raushören kann, was sie einem so vielleicht nicht immer direkt gleich verraten. Und als du uns im Vorfeld deine Liederauswahl geschickt hast, da war ich doch schon schwer beeindruckt und habe echt gedacht so, das wird, glaube ich, eine spannende Sendung und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen und würde eigentlich gerne damit starten wollen, zu sagen, welche Rolle spielt bei dir Musik eigentlich im Leben?
Ich freue mich, dass du das fragst und ich muss dir sagen, ich weiß es nicht. Ich nehme Musik als eine meiner liebsten Begleithobbys für mich in Anspruch. Ich hatte eine Phase, in der ich glaubte, selber ein guter Musiker zu sein, aber das darf ich eindeutig sagen, ich bin ein sehr schlechter Musiker. Aber Musik ist Trumpf. Ich bin schon sehr bei der Musik, die hier eingangs vom Hasi Osterwald Sextett bei euch erklang. Ich bin ein Riesenfan von Easy Listening, aber es muss die gute Easy Listening Musik sein, nicht die, die schon jeder kennt. Es muss was Leichtes sein. Musik muss für mich Begleitmusik sein. Ihr zwei seid ja junge, zornige Männer. Ihr mögt ja Rockmusik mit schrillen Stimmen und bösen Akkorden. So ein bisschen was Freches, so ein bisschen was, ich sage, das ist ein bisschen ungezogen. Das ist nicht so meins, ja. Also wenn da sehr erzürnt geschrien wird, sage ich immer, Kinder, ihr könnt es doch auch einfach niedertippen. Was ist denn los mit euch? Das ist so ein Ding. Ich mag Musik, die sich nicht aufdrängt. Und ich glaube, das könnte die einzige Gemeinsamkeit sein bei den Songs, die ich ausgesucht habe. Ihr habt mich ja gebeten, etwas auszusuchen, sozusagen aus meinem Geschmackskosmos. Und ich hoffe, es sind alle Songs, die euch ein bisschen zusagen, wo ihr nicht sagt, was sollen die Scheiße. Aber auch das würde ich akzeptieren. Das ist vollkommen in Ordnung.
Das müssen wir in unserer Sendung akzeptieren.
Ja.
Das Interessante ist, und da gebe ich Max recht, dass wirklich die Leute oft mit Sachen um die Ecke kommen, wo ich selber, also ich habe deine Auswahl gestern gekriegt und habe wirklich das mir bei zwei Sachen komplett vor den Kopf geschlagen und gedacht, warum zur Hölle habe ich XY aus den Augen verloren, weißt du?
Ja.
Also okay. Bei einem Titel, ich möchte jetzt nicht den Titel spoilern.
Genau, wollte ich gerade sagen, sag's, wenn wir darauf kommen, weil sonst.
Ja, genau. Und habe wirklich gedacht, warum habe ich dieses verdammte geniale Musikstück einfach aus den Augen verloren. Überhaupt diese ganze Person.
Ja.
Und das ging mir zwei, dreimal so. Eine Sache kannte ich überhaupt gar nicht und dachte mir nur, um Himmels Willen, ich werde mir sofort ein paar Aufnahmen von der Person besorgen. Ja, und es hat mir, der ich dich ja, hey, natürlich kenne ich dich nicht in- und auswendig, aber wir haben Zeit miteinander verbracht und ich habe wieder mal etwas an dir entdeckt, wo ich dachte, ach, das kenne ich noch nicht, das ist ja super interessant. Okay, paar Sachen war dabei, die kann ich mir schon zusammendenken, aber es ist immer so spannend. Wir haben mit Michael Mittermeier neulich eine Stargast-Folge gemacht, die war auch sehr, ja, die war alles eigentlich, die war informativ, die war berührend, die war auf eine gewisse Art und Weise lehrreich. Und das ist, glaube ich, das, was Max meint. Du kriegst zu dem Puzzle deines Stargasts ein neues Teilchen geliefert. Und was ich damit meine, ist zum Beispiel, das habe ich dir ja auch im Vorfeld gesagt, als es darum geht, was ist in unserer Sendung? Leute wie du, du bist eine Comedy-Legende, du bist ein wunderbarer Schauspieler, du hast eine der erfolgreichsten Serien dahingelegt im deutschen Sektor sozusagen mit Pastewka. Natürlich wollen die Leute immer wieder dich auf irgendwelche Sachen, machen sie nochmal den aus der Wochenshow, wissen sie, ich bin ja davon. Du musst so viele Promo-Interviews geben, du wiederholst so viele Geschichten, die du schon 100 Mal erzählt hast. Aber ich glaube, dass unsere weltbeste kleine Musiksendung im Internet einfach jedem Gast, jedem Stargast auch die Möglichkeit gibt, pass auf Leute, das ist jetzt hier keine Promosendung, ich muss Ihnen meinen neuen Film ansagen, ich kann es zwar, aber ich muss es nicht oder mein neuestes, das kann man alles machen, aber ich bin auch hier, um über Leidenschaft oder um irgendwelche Dinge oder Musikwerke zu sprechen, die mich berühren.
Das ist sehr lieb von dir. Das Wort Legende würde ich zurückweisen, was du eben benutzt hast. Ansonsten ist das Lob natürlich vollkommen richtig. Hust, hust, hust. Nein, ich weiß genau, was du meinst. Max, wir kennen uns leider noch nicht, aber Till und ich, wir sind uns ein paar Mal auf verrückten Gauklerveranstaltungen begegnet. Wir sind ein paar Mal irgendwie hinter den Kulissen von irgendwelchen Comedy-Preisverleihungen übereinander gestolpert und hatten immer eine gute Zeit. Und ich habe an dir, lieber Till, immer deine fantastische, deine Parodien habe ich immer sehr bewundert und die Art und Weise, wie du auch als Stand-Upper auf der Bühne stehst und da verrückte Dinge erzählst und sagst, da ist so was Gnadenloses hinter, was ich einfach so richtig toll und so richtig spitze finde. Und ich glaube aber, lieber Till, da will ich jetzt nicht zu viel sagen, ich glaube, musikalisch kommen wir natürlich aus vollkommen verschiedenen Richtungen. Ne? Das würde ich sagen.
Früher ja. Aber ich habe mich mit dem Alter einfach vom jeglichen Musikdogma verabschiedet.
Ist das so?
Und ja, tatsächlich. Ich habe ich habe vor 2 Jahren den Jazz für mich entdeckt. Ich hätte es niemals gedacht, dass ich mich für Jazz erwärmen kann.
Ja.
Und jetzt sitze ich oft am Wochenende. Es ist mir schon fast peinlich. Sitze ich da oft Samstagabend auf meinem Sofa in der Ecke. Schnassel mir irgendwas
liegst in
Leckeres
deinem Körbchen, ne?
Und höre
in deinem Körbchen unter der Sonne, ja, ne? Und dann
und höre Miles Davis.
Ja.
Oder Cassandra Wilson.
Okay, und dann bin ich mit meiner Auswahl an ein, zwei Stellen gar nicht so daneben, glaube ich, ne?
Nein, ich habe vor Begeisterung getobt.
Gut, also, das freut mich.
Max natürlich auch, aber Max ist ein Jungspund. Max ist so ein bisschen so ein junger Cockerspaniel aus dem Westfälischen.
Aber für mich ist das sehr früh, also diese Offenheit, und ich kenne das Dogma der jungen Jahre, aber das habe ich sehr früh abgelegt, da ich einen Englischlehrer hatte, der mir während meines Abiturs gesagt hat, es gibt nichts, was uninteressant ist. Und heißt also, öffne dich allem gegenüber und nimm es erstmal an. Und wenn es dann nicht gut ist, ist es okay, dann hast du es aber wenigstens mal angehört. Und so bin ich sehr früh einfach mit einem sehr offenen Geist an alles rangegangen und eben auch an der Musik und habe halt einfach auch gesagt, so, ich höre es mir erstmal an und dann kann ich danach sagen, ob es mir gefällt oder nicht und nicht vorher schon zu sagen, naja, ich bin ja eigentlich derjenige, der aus irgendwie Rockmusik und Instrumenten gespielte Musik kommt und dann kann ich halt keinen guten Popsong wertschätzen, weil das geht einfach nicht, das passt nicht zu meiner Persona. Damit habe ich schon sehr, sehr früh aufgehört und wie ich das höre, wenn man älter wird, irgendwann treffen wir uns dann alle, das läuft so spitz zusammen und irgendwann sind wir alle in einem gehobenen Alter und haben dann Easy Listening aus dem Aufzug-Lautsprecher im Karstadt, hören wir das dann alle und da sagen wir, da haben wir alle den kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden. Aber genügend jetzt zur Historie. Bastian, was hast du uns als ersten Song heute mitgebracht?
Also, ich habe als ersten Song einen Leib- und Magensong von mir mitgebracht. Ich glaube, dieser Song ist eine Art Startblock. Das klingt jetzt ein bisschen doof. Ich bin ja, glaube ich, generationenmäßig so ein bisschen zwischen euch. Ich bin 51 Jahre alt, fast, und bin natürlich mit der Musik der 80er Jahre sozialisiert worden. Und jetzt gibt's ja, die 80er sind ja nun 10 Jahre lang und da gibt's natürlich auch unglaublich verschiedene Richtungen. Ich habe mich tatsächlich für die elektronische Musik dieser Zeit unglaublich erwärmt. Und eine der Bands, die für mich als Grundlage in mein Leben gelten, ist eine britische Band, die The Art of Noise heißt. Mhm. Und der Name ist Programm. Die haben Geräusche gemacht, die haben Klangflächen zusammengeschraubt, die haben Autotüren zugeknallt und daraus irgendwelche flippigen Jazz-Songs gebastelt. Die haben sozusagen, sagen wir mal so, die elektronische Musik der 70er Jahre ergänzt um Samples, ne? Also die haben Stimmen eingespielt und haben die dann elektronisch verschnellt oder eben verlangsamt, dass die Song vorgeht. Und das war neu in dieser Zeit. Das hörte man noch nicht überall. Und dieser Song, den ich rausgesucht habe, der ist sehr bekannt. Der heißt Moments in Love. Das ist ein Song, der 1983 im ersten Album dieser Band Who's Afraid of the Art of Noise erklang. Ich habe aber eine andere Version dieses Songs rausgesucht, überhaupt Art of Noise Songs, und es gibt derer viele, aber alle gibt es auch noch in verschiedenen Versionen, in langsam, in schnell, in verrückt, in nachgesampelt, in nachgebrettert, dann irgendwann in den 90er Jahren, alles langweilig. Die Ursongs finde ich von Art of Noise aus dieser Zeit, aus einem Album von 1983, am allerbesten. Und die Version von Moments in Love, die ich meine, die heißt Three Fingers of Love. Es ist aber der gleiche Song, nur in einer anderen Rhythmisierung und noch mit einem wunderbaren Klavier oben drüber von Ann Dudley. Art of Noise bestand aus 3 Personen. Ann Dudley ist die bekannteste davon. Ann Dudley hat diese wunderbaren Klavierarrangements gemacht und diesem Song sozusagen noch eine Hülle gegeben über das reine Sampling und das sehr monotone Wummern, was man gleich hören wird, hinaus. Moments in Love, also The Three Fingers of Love. Ich liebe diesen Song. Muss man auch, so heißt er ja auch.
Und deswegen hören wir da jetzt auch gleich mal rein. Hier sind The Art of Noise, Three Fingers of Love. Es mag für einige komisch klingen, aber ich mag The Art of Noise. Ich gehe sogar so weit. Am Anfang war ja auch noch Trevor Horn mit dabei, so wenn ich richtig informiert bin.
Ja, der hat die mitgegründet. Und das ist ja der Sänger der Buggles, ne, wie du weißt, natürlich.
Ganz genau. Und der Präsident, wollte ich schon sagen, der Produzent später von Yes, von ihrem großartigen Owner of the Lonely Heart und natürlich Frankie Goes to Hollywood.
Ja.
Und viele andere Sachen, die er auf seinem Label ZTT damals veröffentlicht hat. Und die hatten ja, glaube ich, als erster diesen wahnsinnigen Fairlight-Sample-Generator. Und ich habe das immer gemocht, was die gemacht haben. Gerade so die ersten Sachen.
Ja.
Also hinterher, als nur noch die 3 übrig waren und als es dann so ein bisschen in die Sachen kamen mit Tom Jones. Ja, Tom Jones fand ich auch. Das war natürlich auch ein Knaller, die Version von Kiss.
Mhm.
Aber ich finde tatsächlich auch diese Sachen sehr, sehr schön, sehr atmosphärisch. Ja, weiß ich auch nicht. Gefällt mir einfach. Also, passt nicht in mein Beuteschema, aber I love it.
Es ist irgendwie ein sehr besonderer Klang. Ihr habt ja zuletzt mal über Kraftwerk und Autobahn gesprochen. Da hast du ja Till noch irgendwie erzählt, dass du irgendwie bei dir im Freibad warst und eigentlich irgendwie Chris Roberts erwartet hast. Und dann kam plötzlich dieser Song. Und du musst dir halt 10 Jahre später meine Situation ungefähr vorstellen. Ich war zwar nicht im Freibad, sondern irgendwie in meiner Heimatstadt Bonn und bin da mit irgendeinem rumpeligen Rad durch die Gegend gefahren und höre diesen Song. Wohlgemerkt nicht diese Version, die wir gerade gehört haben, weil dieses Three Fingers of Love ist so eine Remix-Version. Die Art of Noises haben auf ihren Alben ihre Songs immer in mehreren Versionen und mehreren Längen auch nochmal so hintendran genudelt, damals, als es Schallplatten gab. Ja. Und ich höre diesen Song und denke, was ist das? Wo kommt das her? Warum ist das immer gleich? Warum gibt es nicht einen B-Teil oder sowas? Ne? Warum baut sich das auf? Warum ist das am Anfang erstmal sehr traurig, wird dann aber sehr leicht und endet dann in so einem Verschwinden, in so einem Auflösemoment. Das hat mich irgendwie als 11-12-Jähriger hat mich das nicht kalt gelassen. Also ich musste wissen, was das soll und konnte das lange nicht rauskriegen. Ne? Denn damals war es ja noch nicht möglich in den 80er Jahren oder Mitte der 80er Jahre, sich zu diesen Bands sofort ein Bild zu machen. Die Magie lief für mich bei dieser Band ja allein über den Ton. Also der Song lief dann mal im Radio, da wurde gesagt, hier ist eine britische Band, hier ist The Art of Noise, die gefällt euch bestimmt, hier kommt schon wieder The Moments of Love. Ne? Sowas, das ist ja nichts, ne? Da wird ja nur sozusagen an und ab gesagt. Und es hat dann sehr lange überhaupt gebraucht, bis ich als 12-, 13-Jähriger überhaupt kapiert habe, dass diese Band aus England kommt und dass das gesampelt ist, dass da elektronische Musik miteinander verwoben ist und Geräusche eingeplant und Atmen sehr verlangsamt drunter gelegt wurde. Ich finde, dass diese Songs übrigens, obwohl man da jetzt sowas Erotisches reinlesen könnte, natürlich aufgrund des Titels, finde ich überhaupt nichts Verruchtes haben, sondern irgendwie etwas sehr Leichtes, fast Jazziges haben. Mhm. Und ich
bin ich finde sogar was Meditatives, so wenn ich dich unterbrechen darf. Ich kann das tatsächlich, ich stelle mir das vor, hast du das in deinem lass es uns ruhig sagen, hast du das in deinem Kinderzimmer laut gehört oder hast du das leise, richtig laut gehört?
Ja, laut.
Und hatte ich das, also
ich wollte gerade sagen, das ist das, was mich am meisten fasziniert, dass man mit als 11, 12, also ich hätte jetzt gesagt, das ist keine Musik, also das ist keine Kindermusik. Ich glaube, ich hätte jetzt gedacht, das ist eine Musik, wo man vielleicht schon seinen Musikgeschmack so ein bisschen geschärft haben muss, verfeinert haben muss, um das zu verstehen. Und deswegen finde ich es so faszinierend, dass du dann so als 11-, 12-Jähriger da sitzt und sagst, jo, ich setze mich mal in mein Kinderzimmer und zieh mir das mal rein.
Aber stopp, Max, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Verstand dafür geschärft wird. Das ist, glaube ich, genau das, was Bastian gesagt hat. Es ist so out of, das ist wie bei mir mit Autobahn. Das kommt von irgendwoher und du kannst es eben nicht einordnen. Du weißt nur, es fasziniert dich.
Ja.
Und dafür muss dein musikalischer Verstand nicht geschärft sein, sondern du sagst dir einfach nur so, what the fuck ist das?
Also das ist ja auch ein Ausnahmesong dieser Band, der aber als einer ihrer bekanntesten gilt. Natürlich bin ich als Kind erstmal mit, was weiß ich, der Puppenspieler von Mexiko und dem Lied der Schlümpfe irgendwie sozialisiert worden. Da kommst du natürlich nicht drum rum, ne? Das ist halt Kinderparty-Mucke. Und die Art of Noises hatten ja auch noch sehr viel gängigere Songs, wie zum Beispiel Peter Gunn. Das ist eine Kindermusik aus den 50ern mit Duane Eddy, der diese markante da haben sie ja auch nochmal so eine Sample-Version gemacht. Close to the Edge war ein Song, wo sie erstmal ein Auto gestartet haben, was dann auf dem Sampler-Keyboard so mehrfach gestartet wurde. Ne? Und das fand ich alles erstmal sehr lustig. Und das ist dann eher, sagen wir mal so, für Kinder geeignet, will ich jetzt mal sagen. Aber Moments in Love kommt ja, oder diese Version The Three Fingers of Love, die wir gerade gehört haben, kommt irgendwie aus einer anderen Atmosphäre. Da haben die sich nichts, das ist keine Partymucke sozusagen, wie die anderen Songs sein sollten. Ne? Ja. Also wie Paranomia oder was es dann alles noch gab. Die haben ja mehrere Alben gemacht. Und am Schluss stand für mich dann eben auch der Abschied von The Art of Noise Ende der 80er mit dem Song Kiss von Tom Jones, den sie 89 nochmal aufgenommen haben. In ihrem letzten Album Below the Waist. Also das waren so Songs, da muss man wirklich sagen, da stimmt der Titel, bevor wir es wegschmeißen. Da waren für mich sowohl die 80er als auch die Band zu Ende erzählt.
Aber
ab dann gab es sozusagen in Anführungsstrichen nur noch Remixes und der hat auch nochmal das remixed und so. Und da bin ich dann irgendwann komplett ausgestiegen. Diese Urversion von Who's Afraid of the Art of Noise, das ist für mich immer noch ein magisches Album und das manifestiert sich in dem Song.
Aber waren dann für dich auch die 80er so New Wave und so? War das schon so deine Musik?
Ja. Ja. Ja, man konnte sich entscheiden, ob man irgendwie The Cure hörte und ich war natürlich viel eher bei Human League oder sowas oder natürlich auch bei den Pet Shop Boys und sowas.
Okay.
Alles, ne? Das war so meine Welt, ja. Die erste Videokassette in meinem Leben, die ich mir je gekauft habe, lasse ich jetzt klappern für euch. Klar, wir sind ein Podcast, ich könnte jetzt hier alles hochhalten, aber das stimmt wirklich. Die erste Videokassette, die ich in meinem Leben mir gekauft habe und noch nie abgespielt habe, in der Sorge, dass sie sofort zerschreddert, ich habe auch keinen Videorekorder mehr, ist The Art of Noise live in Hammersmith, eine Channel 5 Aufnahme. Diese Videokassette habe ich mir in London gekauft. So klingen klappernde Videokassetten in einer Hülle, ihr hört das hoffentlich.
Ja, wir hören das.
Ja, und es ist wirklich so, ich könnte euch, wie gesagt, jetzt alles hochhalten, aber es stimmt. Ich bin dieser Band, ich bin nach London gereist, als ich hörte, dass das eine Londoner Band ist. Und ich bin so 85, 86, 87, erstmal mit Schüleraustausch und sowas, alles rübergeflogen und bin dann in London gewesen und bin in alle Plattenläden rein und habe mir sämtliche, und ich habe sie bis heute noch, sämtliche Maxi-Singles, Single-Auskopplungen, EPs, LPs von The Art of Noise, Remix-Alben, damals schon in den 84, die Version von Who's Afraid of the Art of Noise hieß später nochmal Daft. Also die haben ihre Songs immer wieder neu auf neuen Kompilationen da zusammengefummelt und ich habe die bis heute alle. Ich habe eine Maxi-Single, die ist schwarz, da steht nur drauf The Art of Noise, als hätte es irgendeiner schnell hingekriegelt, komm, es muss in den Versand, weg damit. Und da sind unfassbare Bonustracks drauf, die ich wo ich dachte, das ist doch schon wieder eine Trackspur von einem ihrer Songs, den ich nur in Teilen kannte. Und da habe ich kapiert, wie Musik sich überhaupt zusammensetzt, wie Rhythmus überhaupt funktioniert.
Warst du mit der Musik in deiner Hood oder in deiner Gang, warst du damit Außenseiter? Oder,
nee, Außenseiter, klar.
Okay.
Das war Special Interest. Ne? Alle hörten irgendwie okay. Don't Leave Me This Way von den Communards. Und ich fand aber die Dragnet-Version von The Art of Noise so lustig. Es gibt doch dieses berühmte Dragnet-Thema von Walter Schumann. Bam, 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 bam. Und als 1987 nochmal der Film Dragnet, schlappe Bullen beißen nicht, mit Tom Hanks und Dan Aykroyd, auch wieder ein sehr guter deutscher Untertitel, in die Kinos kam, war ich natürlich elektrisiert, weil meine, in Anführungsstrichen, meine Band The Art of Noise den Titelsong für diese 87er-Filmkomödie gemacht hat. Ne? Und natürlich diese ganzen I'm Carrie Badge, This is Friday, Lieutenant Friday, da so reingemixt hatte, das fand ich sensationell.
Hat keiner erkannt. Unglaublich. Ich weiß aber, Art of Noise habe ich im Zivildienst oft im Auto gehört. Klar, irgendwo hörst du den ganzen Tag Radio, sitzt im Auto. Da lief mal was von Art of Noise. Ich weiß nur, wir haben bei Till und Obel tatsächlich Kiss gecovert von Art of Noise. Und zwar, weil ich so begeistert war, ich habe Wetten, das geguckt und auf einmal. Tom Jones kannte ich von meinen Eltern natürlich, ne? Und auf einmal steht Opa Jones, ich meine, heute ist er immer noch am Start, aber damals fand ich den natürlich erst recht schon Opa, aber einmal stand Opa Jones bei Tommy Gottschalk und hörte, you don't have to be beautiful. Und schangelte da einen los und ich dachte nur, ey, nicht schlecht hier, das alte Las Vegas Karnickel-Tremolo gepaart mit diesen modernen Sounds und fand das geil und hab dann zu Obel gesagt, pass auf, der war doch früher immer der Tiger, so hat er sich doch angekündigt, pass auf, wir spielen die Nummer auch und ich spring dann, also ich mach den Tom Jones und ich spring dann sozusagen mit einem Tigersprung auf die Bühne und sing dann den Song. Ja, super Idee. Und da bin ich beim ersten Gig in Ermangelung vom Platz, weil du weißt ja, man hat ja überall gespielt, wo so eine Art Bühne zusammengeschustert war. Ja. Da gab es aber nichts, wovor man hätte springen können. Also bin ich vom Barhocker gesprungen, ne? Und habe mich dermaßen auf die Fresse gelegt.
Das weiß ich selbst, dass man nicht vom Barhockern springt.
Ja, was tut man nicht alles für die Kunst? Hab dann unten am Boden gelegen und alles wartete natürlich, dass ich aufstehe. Und ich konnte aber nicht aufstehen. Und ich sagte, ich wimmerte einfach nur vor mich hin und sagte immer nur, es tut so weh. Und oben bückte sich über mich und meinte nur so, ich weiß, aber es muss weitergehen. Und dann bin ich wirklich unter Stöhnen aufgestanden und habe dann eben halt stöhnend und völlig schmerzverzerrt diese Nummer gesungen. Die Leute haben sich bepisst vor Lachen. Das Ende vom Lied war, das musste ich dann natürlich von da ab immer machen.
Ja natürlich.
Und bin natürlich in dem Programm 100 Mal jeden Abend irgendwo 150 Mal runtergesprungen. Dass mir heute die Knie kaputt gehen, das ist kein Wunder. Ich glaube, wir haben die Nummer live gespielt in der Mai-Krüger-Show.
Ich meine
damals
mich daran
auf Sat 1.
Ich meine mich daran zu erinnern übrigens.
In Sat 1. Ja. Ja. Ja, 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 unglaublich. Also das war meine Berührung mit Art of Noise. Oh Gott, ja, meine Knie tun jetzt noch weh.
Das Showbusiness, es kann einem das Herz brechen.
Ja. So oder die Knie. Ja. Aber bevor wir hier wirklich auch selber schon zum massiven Special Interest werden, du hast ja noch ein bisschen was mitgebracht, lieber Bastian.
Ja.
Lass uns doch noch mal daran teilhaben. Was hast du denn noch für uns? Wir wollen ja jetzt langsam die Zwiebel deiner musikalischen Entwicklung so ein bisschen schälen. Und
das ist sehr schön. Aber seid nicht enttäuscht, wenn am Schluss nichts übrig ist oder nichts zu entdecken ist.
Nein,
wichtig zu erklären.
Dann immer noch wieder. Am Ende gibt es ja immer deine Note.
Dein nächster Move ist in meinen Augen auch schon wieder brillant.
Ja, ich würde als zweites Mal in den Ring werfen Peter Gabriel mit Mercy Street.
Es ist unfassbar. Ich darf da kurz mal einhaken.
Max, ich bitte darum.
Max, Peter Gabriel, ey, wir kriegen ihn einfach nicht von der Hacken, oder?
Der folgt
wir haben nicht, ne? zu allen Folgen ja eine Playlist mit allen Songs drin gemacht. Und ich glaube, der meist genannte, sei es von Till oder auch von allen Gästen, die schon da waren, jetzt könnte es daran liegen, dass wir nur aus einer Altersgruppe Leute einladen, was aber nicht der Fall ist, sondern das ist Peter Gabriel, der wirklich sich durchzieht und immer wieder auftaucht und wirklich der meistgenannte Interpret, glaube ich, in Musik ist. Und ich finde, da sieht man halt den Einfluss. Und ja, irgendwann komme ich auch nicht mehr drum rum und muss mich auch intensiver mit Peter Gabriel beschäftigen.
Ich habe das nicht gewusst, dass das so ist, aber wenn ich sagen würde, es müsste einen zweiten Leib- und Magensong geben, dann ist es eben auch übrigens Mercy Street von Peter Gabriel. Ne? Also es ist jetzt nicht, ich liebe alles von Peter Gabriel und dann nehmen wir halt jetzt Mercy Street, sondern es muss dieser Song sein. Mhm. Ne? Mit dem ich begraben werden möchte. Ne? Weil das ist eine Magie. Es ist möglicherweise zu kurz gesprungen, wenn wir sagen, es ist eh wieder so ein akustisches Wabern wie zuletzt in dem The Art of Noise Song, den ich vorhin vorgestellt habe. Das ist hier natürlich auch, das setzt sich fort. Das ist ja ein Song, der gar nicht klassisch mit A-Teil, B-Teil, Refrain, Bridge und am Schluss noch ein bisschen instrumental. Der Song hat gar nichts. Der ist ein reines Grillenzirpen, wenn ich jetzt mal das so blöd sagen will. Man muss seine Fantasie bei diesem Song spazieren führen, weil man wird nicht aufgefangen. Ne? Da läuft irgendwas, da gibt's keinen Höhepunkt, da gibt's keine Mitte, kein Anfang, kein Ende. Es gibt einen sonoren Ton am Anfang, der mir zeigt, es geht los, verstehe. Ne? Und dann kommt sofort, let's take the boat out, wait until darkness. Der Text ist irgendwie nicht richtig zu klären. Ich habe das jetzt nachgelesen, da scheint er sich bei irgendeiner Literatin bedient zu haben und inspiriert zu haben, aber das ist nicht als gesichert anzusehen. Das ist irgendwie die Klänge, die da drin sind, die finde ich wieder so eindeutig und so zwingend bei ihm. Also man merkt, dass dieser Song von 1986 ist, aus einem Album, das So heißt. Darauf ist natürlich der sehr berühmte Song Sledgehammer, Big Time, Don't Give Up. Das war damals ein Duett mit der tollen Kate Bush. Übrigens Kate Bush mit Running Up That Hill hätte ich natürlich auch wahnsinnig gerne hier reingesetzt. Aber der Song ist natürlich über Stranger Things jetzt nochmal so bekannt geworden, dass ich denke, nö, Kinder, das kennen wir doch jetzt nicht. Das lassen wir mal schön.
Ne? Wobei ich das auch geliebt hätte. Also ja, Kate natürlich. Bush ist, natürlich. Damit Kate, rennst du bei mir Türen ein.
Natürlich, ne? Das ist ja auch unglaublich. Ist auch so eine spezifische Künstlerin. Und da ist Peter Gabriel bei mir eben auch total dabei. Also es ist magisch. Er hat ja vorher einen Soundtrack gemacht, den ich auch jedem empfehlen kann. Er hat für mich zwei magische Soundtracks in den 80ern gemacht. 1984 zu dem Film Birdie mit Nicolas Cage und Matthew Modine. Ja. Ein magischer Film. Und dieses Wummern, was da drin ist, ne, es spielt ja so irgendwie in den 50er Jahren, ist eigentlich relativ modern, also modern in den 80ern, aber bietet trotzdem so eine Reflexionsmöglichkeit in eine alte Zeit, aber mit den damals 1984 modernen Mitteln. Das fände ich daran so zwingend. Und ich glaube, Peter Gabriel ist am Ende des Tages mit seinen Klängen und dem, was er machte, zeitloser als möglicherweise The Art of Noise, wo wir alle hören, Samples, klar, muss ja 83 sein oder so etwas.
Peter Gabriel, ich bin kein großer Fan von seiner Musik. Das Dumme ist nur, ich kann mich ihm nicht entziehen.
Ja.
Das ist so, mir geht das immer so, klar, ich habe natürlich damals die Platte gekauft, völlig klar, Sledgehammer, sensationell. Ich habe natürlich auch vorher schon Peter Gabriel gehört, Games Without Frontiers und all das, klar. Aber nimm mal so einen Song wie Biko.
Ja.
Den ich eigentlich bei Episch auch ziehen wollte, bis wir gesagt haben, ach nee, nicht schon wieder Peter Gabriel, die hatten uns ja alle für bekloppt. Aber es ist, Peter Gabriel ist jemand, auch Biko ist ein Song, was passiert? Mhm. Das sind zwei Akkorde. Mhm. Aber wenn der Mann anfängt, ich sag's mal wie ein Ruhrgebietler, wenn der Typ das Maul aufmacht, dann ist da so eine Art Rattenfängerei dabei, die finde ich unglaublich. Und auch, es geht mir auch mit Mercy Street so. Ich habe es mir gestern angehört und habe einfach gedacht, es sind nicht meine Sounds. Mhm. Ich komme mit dem Text nicht wirklich klar. Mhm. Und trotzdem kann ich es nicht sein lassen, dazu zu hören.
Das lebt, finde ich.
Er ist irgendwie ein Magier. Ich kann es leider nicht anders sagen.
Ja, auch hier wieder, ne? Ich war 12, 13, 14, als ich diese Platte hörte. Natürlich wummerten wir alle in irgendwelchen Pfarrheimen durch die Gegend auf Sledgehammer. Bei Sledgehammer hatte ich natürlich auch immer noch kein Gesicht von Peter Gabriel. Ich sah natürlich dieses fantastische und damals außergewöhnliche Video, was sie gemacht haben. Den Videoclip zu Sledgehammer, wo ja Trickaufnahmen drin sind, die so mit Stopptrickverfahren, wo er sich da so verfremdet, wo man bis heute noch nicht so genau weiß, wie die das gemacht haben. Aber du erkennst natürlich das Gesicht von Peter Gabriel gar nicht. Und es brauchte eine Zeit, bis ich kapierte, dass der Sänger von Sledgehammer auch diese sonore Stimme in Don't Give Up oder eben in Mercy Street ist. Also auch hier musste ich mir wieder ein Bild zusammensetzen. Und dazu hast du als Teenager, wo du noch nicht weißt, wer du bist und wenn ja, wie viele, hast du natürlich Zeit und hast die Energie und hast die Kraft. Es war jetzt nun nicht so, als hätte es über diesen Mann gar keine Informationen gegeben in den 80er Jahren, das sicher nicht. Aber ich war natürlich mit 13, 14, 15 auch noch keiner, der irgendwie jeden Tag sich Musikmagazine durchlas, sondern ich las Mickey Vision an guten Tagen, ne? Und dachte, wer ist das? Und die zweite große Filmmusik von Peter Gabriel, die ist aus einem Film, den ich nie vergessen werde, nämlich Die letzte Versuchung Christi von 1988. Der hieß im Original The Last Temptation of Christ und war ein Martin Scorsese-Film mit Willem Dafoe als Jesus und Harvey Keitel und Barbara Hershey. Und in diesem Soundtrack hat Peter Gabriel mal so ganz nebenbei auch noch dieses Label Weltmusik vollkommen für sich selber, so zu sich selber gezogen und eine ganz magische Platte gemacht, die irgendwie auch so zwischen Birdie und Mercy Street so hin und her wabert. Und ich werde es nie vergessen, auch da musste ich wieder verstehen, dass mir schon wieder Peter Gabriel über den Weg läuft, weil ich war mit meinem Vater im Kino in Bonn, in meiner Heimatstadt, ich habe schon erzählt, um Last Temptation of Christ zu sehen. Und dieser Film war damals von Leuten, die dem Katholizismus sehr anhingen, sehr umstritten, weil sie 1988 dachten, man dürfte sich kein Bild von Jesus machen, speziell nicht in einem Unterhaltungsfilm, der dann auch noch irgendwie aus Hollywood kommt. Und deshalb war es klar, dass dieser Film möglicherweise nicht ganz, also wir gingen da in irgendeine verbotene Vision hinein. Mhm. Und ich sah diesen Film damals im Atlantis B, für alle Bonnerinnen und Bonner, die uns zuhören, werden noch genau wissen, wo das war. Dieses Kino gibt es natürlich nicht mehr, ein kleines Programmkino. Wir sahen diesen Film und der Höhepunkt des Films war für mich in der Mitte erreicht, nämlich als der Film abbrach. Denn tatsächlich waren Protestierende in den Vorführraum eingedrungen und hatten den Projektor ausgemacht. Und du saßt, also als Zuschauer saßt du auf der Leinwand, wie so Leute mit sich rangen und so Filmspulen durch die Gegend flatten, so als Schattenriss, weißt du? Das wurde auf die Leinwand projiziert und irgendeiner rief, nie wieder, und warf 20 Brötchen in den Zuschauerraum als Protest.
20 Brötchen?
Ja, da hat einer eine alte Brötchentüte einfach so ausgeworfen.
Vorher noch beim Entenfüttern, jetzt als Protest im Kino.
Ja, altes Brot. Also
da waren doch ein paar
Militante und ich dachte, was ist das denn? Ne, ich meine, es gibt ja heute den Hashtag, alle rennen ja momentan in Rocky-Film und machen da Rabatz. Habt ihr es mitgekriegt? In Creed Legacy, das ist gerade irgendwie so ein Internet-Hype, dass dieser Film gestört werden soll, der gerade jetzt, wo wir gerade miteinander sprechen, aktuell im Kino ist. Aber damals war das offenbar auch schon so, aber natürlich aus der Überzeugung. Und ein Typ rief auch noch ganz laut, nie wieder. Und ich habe keine Ahnung, worauf sich das im exakten Fall bezog, aber als wir rausgingen aus dem Film, wir durften ihn dann zu Ende sehen, weil irgendwann waren die Spulen dann doch wieder irgendwie im Takt, ne? Und dann gingen wir raus und bekamen von Leuten auf der Treppe aus dem Kino raus Flyer, warum man diesen Film bitte nicht ansehen soll. Und wir waren 10 Leute da in dem Raum. Ne, um
unfassbar, unfassbar.
Das werde ich nie vergessen.
Das glaube ich dir. Und die Story ist einfach der Hammer.
Ja.
Und ich habe jetzt schon wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Nicht nur, dass ich diesen großartigen Alan Parker-Film Birdie wieder gucken muss. Der mich damals so berührt hat.
Ja.
Wir alle kennen das Bild, wie er da auf der Bettkante hockt.
Ja.
Unfassbar. Und klar, ich kann mich natürlich jetzt auch wieder dunkel, guck mal, was man alles verdrängt. Ich kann mich jetzt an diesen Skandal, Last Temptation of Christ, ich meine, Mel Gibson hat ja versucht, da noch einen draufzulegen.
Ja, aber der hat,
aber
hat
da waren aber, wir ja alle schon,
sagen, der hat aber nicht David
Bowie als Pontius Pilatus. Aber da waren wir auch alle schon abgestumpfter. Nein, das ist richtig. Und hat ja in dem Film haben wir auch alle rückwärts gesprochen. Nein, jetzt mal, kommt Kinder, den konnte ich. Aber ich glaube, da merkst du eben halt, was damals noch ein Skandal war.
Ja.
Wir sind 20 Jahre weiter und es ist schwer, noch Skandale zu kreieren.
Wir sind noch weiter. Und die Erregungskurven sind heute ja noch extremer. Ne? Also Filme stören oder einen Bann über Kunst auszusprechen und so geht ja heute noch sehr viel prominenter vonstatten. Aber man darf es nicht, glaube nicht vergessen, dass es das eben in den 80ern auch schon gab. Ne? Und davor natürlich auch. Aber für mich war es halt der erste Kontakt mit einem wirklichen, mit so Ultras. Ne? Also das waren Leute, die da standen. Ne? Die hatten alle eine Shampoo-Allergie und irgendwie komische Holzfällerhemden und erzählten mir da, dass das verboten sei, diesen Film zu gucken und dass das ungläubig wäre und dass ich bitte über meinen Glauben nachdenken soll. Hochinteressant.
Wahnsinn. Leute, wir denken, dass jeder über seinen Glauben nachdenken kann, so wie er gerne möchte.
Natürlich.
Und deswegen glauben wir an die Kraft der Musik.
Ja.
Ein ganz großer Peter Gabriel wurde von Bastian Pastewka hier gewünscht und wir liefern natürlich. Vom jetzt Album So
auf dem
Mercy Street. Mercy Street, meine Damen und Herren. Ich setze mal gerade den Ton am auf die Vinylscheibe und wenn es ein bisschen knistert, dann machen Sie sich's zu Hause ein wenig gemütlich. Hier ist Peter Gabriel. Hier ist Mercy Street.
Aus deinen ersten zwei Songs habe ich was rausgehört, was ich gerne nochmal ansprechen wollen würde, weil du viel über Strukturen von Songs gesprochen hast. Also du hast ja du hast ganz am Anfang gesagt, naja, Musik ist für mich sowas, ein begleitendes Element und soll nicht so aufdringlich sein. Und dann bist du aber sehr stark in das Thema so Komposition und Struktur reingegangen. Während andere, ich glaube, Till und ich gehen auch häufig dann so in Themen rein wie, was singt der denn da und nehme ich das emotional mit? Und jetzt in deinen ersten beiden Songs hast du viel über, ja, guck mal, so ist der aufgebaut und so klingt das. Also so ein bisschen technokratischer an die Herangehensweise. Also ist für dich Musik etwas, was du so versuchst zu analysieren und zu verstehen und zu sagen, okay, und warum eigentlich? Also woher kommt das?
Das kann ich schwer beantworten. Ich glaube, bei den genannten Songs, die wir bisher hatten, die ihr freundlicherweise hier abgespielt habt, nachdem ich sie euch geschickt habe, also sowohl bei The Art of Noise als auch bei Peter Gabriel, kann ich mir die Songs im Grunde gar nicht richtig erklären.
Mhm.
Deshalb versuche ich es über Struktur und sage, wo ist hier Anfang, wo ist hier Mitte, wo ist hier Schluss. Aber diese beiden Songs, also sowohl The Three Fingers of Love als auch Mercy Street, machen ja mit dem ersten Ton, ne? Machen die ja eigentlich so eine Tür auf und dann bist du kurz, fliegst du durchs All, ne? Da bist du gar nicht mehr da, da stehst du nicht mehr zu Hause am Tisch oder bist in deinem Auto, sondern dann bist du im Kopf, bist du kurz eingeklammert und fliegst irgendwo hin und lässt deine Fantasie irgendwo laufen oder denkst an ein ganz bestimmtes Ereignis zurück. Und dann ist es dir auch egal, wie der Song aufgebaut ist. Aber du willst den entschlüsseln, je öfter du ihn hörst. Das ist bei The Art of Noise einfacher, ne? Weil da ja sozusagen ein gewisses System immer wieder sich wiederholt und die Improvisation immer weiter obendrauf kommt. Aber bei Mercy Street zum Beispiel denke ich jedes Mal, jetzt kommt doch der Teil, wo er wieder anfängt. Ach nee, doch nicht, da kommt ja jetzt doch nochmal so ein Grillenzirpen und so ein Flötenteil und so. Und es ist mir dann auch egal, wenn ich es höre. Ich lasse mich dann von dem Song irgendwie wie auf so einer Welle davontragen. Das kann man nicht, ich kann es mir nicht erklären, warum es ausgerechnet diese Songs sind. Ich kann es mir wirklich nicht erklären und ich kann auch sozusagen kein Ereignis wirklich damit festmachen, was ich jetzt hier möglicherweise zurückhalten wollte oder so etwas. Sondern ich spüre das für mich und sehe mich da in Teilen als kleinen Jungen. Ich sehe mich aber auch glücklich mit meinem Vater, ne, wenn wir Mercy Street jetzt nehmen, ne, in your daddy's arms again und sowas, Mercy in your daddy's arms again. Und es ist aber überhaupt keine Schwere dahinter oder überhaupt nichts Bedrohliches oder sowas. Und es ist eine erstaunliche Leichtigkeit, die sich da für mich ergibt. Und das ist halt nur eine Interpretation. Es ist meine Interpretation dieser Songs, die mir im Grunde wenig sagen, außer etwas über mich.
Umso überraschter war ich von deinem nächsten Geniestreich. Da hab ich gestern Abend einfach geweint, als ich das Lied gehört habe.
Das ist schön. Das meine ich ganz ernst, das ist jetzt kein Witz, freut mich.
Ja, ich habe es einfach, weil ich habe ihn einfach vergessen.
Ja.
Und ich war so berührt, dass ich ihn wiedergefunden habe. B, entsetzt darüber, dass ich ihn vergessen hatte. C, so berührt von der Komposition, von dem Ausdruck, von dem ganzen Song. D, habe ich noch gedacht, what a shame, what a loss. Ich spoiler mal, ich nehme es mal auf. Ich rede, du hast mir die Liste geschickt und da stand Reason to Believe von Tim Hardin.
Mhm.
Und Tim Hardin hatte ich einfach verdrängt. Ja, habe ich, klar, als ich jung war, habe ich das auch gehört. Aber irgendwie habe ich die Spur verloren. Und auf einmal kriegst du eine Liste und dann taucht der Song wieder auf und du spielst ihn an und du denkst dir nur, oh my God.
Ja.
Und dann fällt dir ein, ey, Tim Hardin, das war ja nicht nur Reason to Believe, das war ja auch If I Were a Carpenter.
Ja.
Und dann fällt dir die ganze erste Scheibe wieder ein und was du da, was ich damals gelesen habe, ich meine, Bob Dylan ist vor Tim Hardin auf die Knie gefallen und hat gesagt, bitte, bitte, sing genau so, mach genau weiter, du bist ein verdammtes Genie. Das ist, wie zur Hölle ist deine Connection zu Tim Hardin, lieber Bastian?
Ja. Ich habe mich irgendwann, als mir so, ne, auch den kann ich wieder so aus meinem Leben sozusagen verorten in eine Zeit Anfang der 90er Jahre, als mich sozusagen in Anführungsstrichen die täglichen Popsongs der 80er nicht mehr interessiert haben,
ja,
bin ich irgendwann so in der Musik so quer gesprungen. Und irgendwann erzählte mir ein Moderator bei SWR3 oder SWF3 damals nochmal was über Tim Hardin. Im Radio kam ich auf diesen Typen. Und da lief erst ein anderer Song, nämlich How Can We Hang On To A Dream? Das, glaube ich, ist auch aus diesem 1966er Album Tim Hardin 1, so heißt es tatsächlich und hieß es auch damals schon, das berühmteste und, glaube ich, auch erste Lied gewesen. Und dann kamen noch Songs dazu wie Misty Roses oder Black Sheep Boy. Und ich dachte, was ist denn das für eine Melancholie und für eine Schönheit in diesen Liedern? Und Tim Hardin, der 1941 geboren ist und nicht lange gelebt hat, der ist schon 1980 verstorben, hatte kein gutes Leben, wenn man seine Biografie liest, und hatte immer wieder mit Drogen zu kämpfen. Und er war ein Bluesmusiker, hatte eine Mischung aus Funk, Blues und Country und Soul in sich vereint. Und das sind genau vier Musikrichtungen, die mir nichts sagen. Wenn du mich wirklich sagst, Mensch, nenn mal einen guten Country-Song, ich würde auf nichts kommen. Und ich würde auch nicht, nur weil ich es jetzt weiß, Tim Hardin mit Reason to Believe antworten, um mich irgendwie schlauer zu stellen, als ich bin. Denn das ist auch so ein zeitloser Song. Okay, wir ahnen, der könnte in den 60ern komponiert worden sein. Also er klingt so vom Arrangement und so ein bisschen Ping-Pong-Stereo ist drin. Könnte aber auch Anfang 70er sein, ich weiß es nicht genau. Aber das, was da drin ist, was da drunter liegt, ne, zu wissen, dass du unverblümt gelogen hast, während ich geweint habe, ne, übersetzt, ist ein unglaublicher Abschiedsschmerz. Und das ist so universell und so feingliedrig und so leicht, trotzdem so federleicht, ne? Das ist ja auch die Magie von Tim Hardin. Der konnte ja keine Songs schreiben, die länger als 1,53 sind. Ne, der brauchte keinen Pathos über übermäßige Instrumentierung. Der brauchte keine zweite und dritte Strophe oder nochmal irgendwie ein rumpeliges Gitarrensolo da rein, nur damit man es nochmal, die Bedeutung nochmal auflädt, sondern der hat das Gedicht aufgesagt und ist nach Hause gegangen nach jedem Song, jetzt mal blöd gesagt.
Und das ist so unfassbar. Du hast so unfassbar recht. Und wenn du jetzt mal guckst, wie viele Leute allein Reason to Believe gecovert hat, da sind wir, ich habe es natürlich über Rod Stewart bekommen, ne? Und habe dann gedacht, ey, fuck, was ist denn das für ein geiler Song? Und dann natürlich hinten, Tim Harden, aber Cher, Lobo, Johnny Cash, Bobby Darin, Glenn Campbell, oder If I Were a Carpenter, Johnny Cash, Leslie West, Small Faces, Robert Plant, Bob Seger, Dolly Parton, das heißt, der Mann wurde durch die Bank, durch die sämtliche Musikgenres einfach angebetet.
Ja.
Und es ist so traurig, er war ja schon 66, schon da war er ja so schwer mit Heroin beschäftigt.
Ja.
Und ist eigentlich nie davon runtergekommen. Und wahrscheinlich spielen diese Hits heute noch Millionen ein, aber für ihn hat das wohl offensichtlich keinen Wert gehabt. Also das heißt, Max, kanntest du Tim Harden?
Ich wollte gerade sagen, ich kannte ihn nicht und ich habe den Song angemacht und war sofort gefangen. Ich habe in diesem ganz fragilen, zurückgefahrenen, und dann habe ich mir die Biografie daneben gelegt und habe das gelesen und dachte so, holy shit, das kann doch gar nicht wahr sein. Also wie du schon gesagt hast, also das war auf jeden Fall kein einfaches Leben, sondern ein Leben von Schmerz geprägt. Und man, auf der einen Seite hört man es in der Musik und dann ist da wieder auch sowas in dieser Musik drin, was sowas Hoffnungsvolles ist, was sowas ganz, also irgendwie sowas unterschwellig Positives da drin ist, wo man gedacht hat, so, wie kriegt man das aus diesen Songs halt raus? Was da so durchblickt, durch diese ganzen Ebenen und diese ganzen, Verkrustung von Schlimmen. Und ich war wirklich sofort gefangen in der Musik und habe mir dann erstmal alles reingezogen, was da so von Tim Harden kommt. Und man muss ja sagen, trotz seines sehr schwierigen gesundheitlichen Zustandes hat er ja wirklich doch noch einen hohen Output geliefert, auch wenn halt mit viel Hilfe und gesagt, so, wir bauen dir das hier alles auf, mach du mal deine eine Minute 35 und den Rest bauen wir dann drumherum, um dann irgendwie einen Song rauszumachen. Wo er halt, das ist dann immer so traurig, wenn man sich denkt, mein Gott, dass solche Leute so ein Talent haben und so Leute bewegen können und in sich selbst diese ganzen Dämonen tragen. Das ist immer sowas unfassbar Grauseliges, finde ich immer, in der Welt. Aber ja, ich kannte ihn nicht und war aber sofort hooked.
Ja,
so geht's, glaube ich, jedem, ne? Also, wie gesagt, auch Tim Harden ist ja nun nicht unser Dreierzeit, muss man ja sagen. Also, weder von dir, Max, noch von dir, Till, noch von mir, weil das Album ja wirklich sehr früh kam. Und das ist ein Künstler, den sozusagen möglicherweise jede Generation wiederentdeckt und sagt, was ist das? Das ist so pur, das ist so klar und das ist so besonders, dass man offenbar sofort drüber stolpert.
Ja, und es ist wirklich unique, muss man sagen. Es ist wie bei Dylan. Niemand singt wie Dylan, niemand spielt wie Dylan, aber niemand spielt und singt auch so wie Tim Harden. Das ist auch völlig, völlig klar. Und liebe Musik ist Trumpf, Freunde, ihr seht schon, hier gibt es eine Dreierallianz. Bitte, bitte, bitte hört euch mal alles von Tim Harden an. Wir hören jetzt Reason to Believe von Tim Harden.
Hallo liebe Freundinnen und Freunde von Musik ist Trumpf. Ja, wir haben eure Wünsche erhört und ab sofort gibt es Musik ist Trumpf Stories. Auf allen Podcast-Plattformen eurer Wahl findet ihr jetzt unsere Folgen mit Stargast und unsere Icons-Folgen. Dann leider ohne Musik für das beste Hörerlebnis. Müsst ihr natürlich weiterhin auf Spotify zugreifen, aber über Apple Podcast, Google Podcast und überall da, wo es gute Podcasts gibt, könnt ihr jetzt Musik ist Trumpf Stories hören, unsere Stargast-Folgen und unsere Icons-Folgen dann als reine Stories. Viel Spaß damit.
Bastian, das ist wirklich ein, wie nennt man sowas, ein Tearjerker, oder?
Mhm. Ja, ich komme da auch nicht drüber. Ne? Also der Song fängt ja noch so langsam an und dann irgendwann setzen diese Streicher ein. Und sobald Streicher kommen, ist bei mir ja sowieso erstmal alles klar. Ja. Aber ne, das ist egal in welchem Song so. Aber auch hier, der Mann hatte, wir haben es ja eben schon angedeutet, kein gutes Leben und hat mit vielen Dämonen zu kämpfen gehabt. But still I look to find a reason to believe. Jetzt mal sehr eins zu eins gedacht. Es ist die Hoffnung ja in diesem Song auch noch drin. Keine Ahnung, ob diese Hoffnung sich auch in ihm spiegelte. Man muss das nicht alles so wortwörtlich nehmen. Aber er verkauft, in Anführungsstrichen, wenn er überhaupt jemals was verkauft hat, er bringt dieses Lied ja so, als würde er uns allen so ein bisschen Hoffnung noch gönnen in diesem Breakdown-Moment, den er da im Text beschreibt.
Ja.
Das ist toll. Es ist federleicht. Wie schnell wäre man in Versuchung gekommen, so einen Song eins zu eins als unendliches Moll-Universum dahin zu kleistern und zu sagen, bums, nehmt meinen Schmerz, ich suhle mich, ich wälze mich auf der Bühne mit meiner Gitarre in der Hand und dann müssen alle applaudieren, dass ich so mutig bin, diesen Schmerz über 7:30 mit 18 Soli noch zu auszudrücken. Das kann schön sein, aber das war nicht die Welt von Tim Hardin. Wie gesagt, 1:53 und dann fertig. Ne? Macht euch euer eigenes Bild, verdammt nochmal. Musik ist nicht immer Performance, Musik ist auch manchmal ein Fragezeichen.
Ich kann nur als Akustik und wie soll man das sagen, als Sprachafficionado, als Parodist hat man ja immer, oder ich als Parodist, habe oft irgendwie, dass ich an Betonungen und sprachlichen Eigenheiten hängen bleibe. Und es ist immer bei Leid, da bricht die Stimme nach unten so kurz, knickt das weg.
Ja.
Und das ist das, was mich absolut fertig macht. Weder die Streicher, es ist einfach, wie er Leid sagt, da kriege ich, das macht mich total fertig. Das ist sensationell.
Auch das auch in dem Someone Like You ist noch eine Wertschätzung drin, finde ich. Die hört man da noch raus. Also da liegt noch was im Argen. Da ist noch, Reason to Believe muss noch geklärt werden.
auf jeden Fall. Wirklich. Unglaublich.
Ist ein Gesprächsstopper, der Song.
Bevor ich jetzt hier im Tränensee ertrinke.
Es geht alles nicht so leicht ins Ohr. Es geht nicht so leicht ins Ohr, wie das ganze Leben ist eine Wundertüte von den Flippers.
Ja, ganz genau. Weine nicht, kleine Eva, wäre uns an dieser Stelle wahrscheinlich leichter von der Hand gegangen. Aber dafür machen wir so eine Sendung nicht. Nein. Im Gegenteil, ich bitte dich jetzt kommen wir zu einem Bereich, wo ich dachte, damit habe ich gerechnet. Da ist er doch. Das ist doch hier mein Bastian. Komm, das war doch klar. Da ist mir klar, ist und war. Und du unser Stargast bist, dann sage ich einfach mal, was hast du denn da?
Nun, liebe Freunde, was habe ich denn hier auf dem Plattenteller? Ich drehe durch. Also ich habe mir jetzt mal einen ganz anderen Song ausgesucht, um mal ein bisschen aus dem Tim Hardin-Loch rauszukommen. Mal einen Jazz-Song, der ein bisschen durchfegt, ja, wo wir jetzt erstmal sagen, was klingelt denn da sich zusammen? Das ist ein Soundtrack aus einem Film, den ich im Leben nie gesehen habe. Der Film heißt Hot Rod Rumble und ist ein, ich glaube, relativ abgeschmackter Low-Budget-Film aus dem Jahre 1957, ein US-Film, der so ein bisschen zwischen West Side Story und Halbstark, Baby, Baby, Halbstark hin und her meandert. Und es geht, glaube ich, um eine Gruppe von verrückten Jugendlichen, die ein Autorennen, eine Autohatz, eine Autojagd irgendwie veranstalten will und die Polizei kommt. Aber es ist die Jugend rebelliert, so ein bisschen James-Dean-Zeit-Film. Aber die Musik zu diesem Film hat ein gewisser Alexander genannt Sandy Courage gemacht. Und den kennen die meisten als Filmmusiker. Der Mann hat gelebt von 1919 bis 2008, war zweifach Oscar nominiert und seine berühmteste Melodie kennen wir natürlich. Es ist die Musik von Star Trek, Raumschiff Enterprise, die Originalserie von 66 bis 69 mit Kirk, Spock und Pille. Entschuldigung, das war meine Mutter. Ne, das ist das berühmte Musikthema, was Alexander Courage bekannt gemacht hat. Er hat auch noch viele andere Arrangements aufgenommen für große Filmkomponisten wie John Williams oder Jerry Goldsmith. Er hat seit Anfang der 50er hat er, sagen wir mal so, Gebrauchsmusik gemacht für Filme in einer Zeit, habe ich auch mal nachgelesen, wo große Komponisten wie Henry Mancini oder Bernard Herrmann immer Versatzstücke für Filme, für den gleichen Film gemacht haben. Also damals war es noch nicht so, dass irgendein großer Filmemacher wie Orson Welles sagte, okay, ich mache einen neuen Film und ich hole mir, sagen wir jetzt mal, Bernard Herrmann als Filmmusiker. Hat er auch nicht gemacht, das ist ein Hitchcock-Klassiker gewesen, aber nur zum Beispiel. Es ist nicht nur ein Komponist, sondern ich nehme den und dann haben wir noch eine Spannungsszene, da kommt noch Verfolgungsjagd, da brauchen wir vielleicht noch den Musiker. Der kann ganz gut Verfolgungsjagden unterlegen. Also in diesen späten 40ern und frühen 50ern war Filmmusik immer Versatzstück. Irgendwer hat was komponiert und das wurde drunter gelegt und das passte dann irgendwie. Mhm. Das war nicht der Soundtrack von, ne? Wie wir es heute kennen. Ah, ein neuer Hans Zimmer Soundtrack, ne? Oder so.
Ja.
Sondern Alexander Courage machte, glaube ich, zu Hot Rod Rumble, diesem 57er Film, von dem ich gerade sprach, auch nur so ein paar Tracks. Und einer davon heißt, oh mein Gott, wie heißt er? Wo ist der Titel?
Er heißt, meine Damen und Herren, und lassen Sie mich bitte an dieser Stelle einmal.
Doch bitte.
Ja. Lassen Sie mich bitte an dieser Stelle einmal elegant aufgreifen. Er heißt Mountain Rank.
Mein Gott.
Mountain Rank. Und weil er so schön heißt, meine Damen und Herren, spielen wir den auch gleich mal ab auf vierfachen Wunsch. Könnte auch nur drei gewesen sein, meine lieben Freunde, jetzt Alexander, genannt Mutter Courage, mit seinem Titel Mountain Rank.
Ja, als ich den Song gehört habe und jetzt hattest du gerade noch mal, also ich hatte mir den Song vorher angehört und jetzt hast du gerade noch mal ein bisschen was zu dem Film erzählt. Da habe ich gesagt, also irgendwie haben sich da scheinbar Musik und Filmmacher nicht so richtig abgesprochen, weil für mich hatte das jetzt wenig mit so einem Hot Rod Verfolgungsjagdfilm zu tun. Aber da kam mir eine ganz andere Frage auf, weil du natürlich in Film und Fernsehen vertreten bist. Und jetzt hattest du den Song dabei. Bist du großer Fan von Filmmusik?
Ja, vor allem, wenn sie aus dem Jazz kommt. Das interessiert mich irgendwie. Ich habe ja gerade schon versucht, dahin zu stammeln, wie damals Filmmusik gemacht worden ist, in den Anfängen des sehr alten Hollywoods, des Studiosystems, ne, wo Filme immer noch Bastelarbeit waren, wo noch große Hollywood-Produzenten mit dem Cowboy-Hut und der sprichwörtigen nassen Zigarre im Mund irgendwie gesagt haben, ja, wir fummeln da irgendwas zusammen. Und das ist so eine unschuldige Zeit gewesen. Und genau in diese Zeit fällt dieses spezielle Stück. Ich habe das kennengelernt über meine Arbeit an alten Kriminalhörspielen. Ne?
Ja.
Ich habe nebenbei noch einen Podcast laufen, wo ich alte Kriminalhörspiele vorstelle. Und mich interessiert die Funktionsmusik aus dieser Zeit. Und natürlich sind in alten Hörspielen der 50er und 60er Jahre in Deutschland Jazzstücke unterlegt worden, die halt da gerade im Rundfunkarchiv auch irgendwie rumstanden. Und hat man gesagt, okay, wir machen hier eine spannende Geschichte um irgendeinen Mord in einem Hotel. Und zwischendurch lassen wir irgendwie spannende Zwischenmusik erklingen, um die Szenen voneinander, die Spielszenen voneinander zu trennen. Dann nehmen wir ein bisschen Stan Kenton oder wir nehmen irgendwie ein bisschen Jazz aus dem American Songbook und sowas, wenn es gemütlich sein soll, Cocktailmusik und so. Und plötzlich kommt und es ist dieses Alexander Courage-Theme von Hot Rod Rumble, also dieser Mountain Rank Song, dessen Name mir gerade übrigens auch kurz entfallen ist, weil ich den so mit nichts verbinde. Ich weiß gar nicht, was das für ein Stück ist. Diese blaffenden Holzbläser, die da irgendwie wie so ein Hund irgendwie einmal so aufheulen. Die Tempowechsel, überhaupt der Takt ist nicht definiert. In meiner naiven Vorstellung habe ich das Gefühl, dass die Trompeten da hinten raus sich auch total verselbstständigen. Das tun sie wahrscheinlich nicht. Das ist im Detail in den Noten so reingeschrieben, wenn die da so eiern. Das, glaube ich, sollte alles Sinn machen. Ich weiß auch nicht, wieso diese Musik zu einem Autorennen irgendwie dazu komponiert wurde und wieso sich das darauf beziehen soll. Ich sehe da eigentlich immer jugendliche Leute, die so als Gang so aufeinander zugehen, so wie in diesen unendlichen West Side Story-Geschnipsen, ne, wo sie erstmal so aufeinander zupfeifen und so einen Scheiß machen. Also es ist, glaube ich, das zur Schaustellen von Männlichkeit, um das es da geht.
Und vielleicht ist es aber auch nur die Feuerwehrkapelle Stuchtrupp, die sich da warm spielt.
Das kann auch sein.
Ein Gedanken dazu, das finde ich zum Beispiel, ich liebe die Sendung Family Guy und jeder weiß ja, dass Seth MacFarlane ein großartiger Jazzmusiker ist und der ja auch viel so Songs aufnimmt und der hat ja immer irgendwie, glaube ich, ein 30-köpfiges Orchester halt da live, die Sachen einspielen und die natürlich auch sehr viel Wert so auf Background-Musik legen Und das macht schon sehr viel aus. Und wenn man da immer mal so drauf achtet, dann ist das schon ziemlich cool, wie man so eine, ja, irgendwie so Musik, Inszenierung, so ein Scoring verwendet, was eigentlich so aus 50er, 60er Jahre Filmen typisch ist, mit so Orchestern,
genau,
halt in so einen Filmpark. Und meine Frage dazu, heutzutage werden ja dann große Hollywood-Blockbuster, werden ja dann häufig eher wirklich schon so als Soundtrack aufgenommen und dann holt man sich irgendwie eine Beyoncé und The Weeknd und die machen alle irgendwelche großen Songs dazu und es ist nicht mehr so dieses ganz klassische, wo ich übrigens auch empfehlen kann, The American, der Film, Soundtrack und das Scoring von Herbert Grönemeyer, finde ich fantastische Arbeit, die er da gemacht hat, wirklich wahr. Ja. Aber wie stehst du denn zu diesem, sag ich mal, moderneren Interpretation, wo ich so sozusagen einzelne Stücke habe, die dann irgendwie da drunter gepackt werden, so von den heutigen Hollywood-Blockbustern? Ist das was, wo du sagen kannst, ach ja, kann ich auch Spaß dran finden, oder sagst du dann eher dann lieber Oldschool und richtig so Arrangements?
Da kann ich auch dran Spaß finden, das merken wir vielleicht ja im Laufe der Sendung noch, aber ich habe neulich mit einem Musiker gesprochen, der mir sagte, irgendwann ab 1993 gab es keine Holzbläser mehr im Filmmusikkino aus Amerika. Sondern alles ist nur noch Streicher und Piano. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir heute keine, ich sag mal, keine stillen Filme mehr sehen. Es ist ja letztlich nahezu jeder Dialog, jede Momentaufnahme ist ja mit irgendeiner Musik verklumpt. Die Musik sagt uns, was wir fühlen, wenn wir den Dialog noch nicht verstehen. Manchmal übrigens auch nicht verstehen sollen, weil er klanglich etwas runtergemischt ist. Die Musik macht die Szenen größer, die langsamen Randfahrten und sowas, wenn ich jetzt vom Blockbuster-Kino von heute rede. Durch die technische Unvollkommenheit von früher, der 50er und 60er, war es halt so, dass sie gar nicht wussten, dass es da mal einen langen Dialog gab, sondern die haben gesagt, komm, mach mal ein bisschen Spannungsmusik, irgendwas Spannendes. Das lege ich unter eine Autofahrt oder wenn eine Verfolgungsjagd kommt oder wenn irgendeiner aus der Kirche rausrennt, sich fürchten vor dem Mönch mit der Peitsche oder sowas, jetzt bei den Edgar Wallace-Filmen oder sowas. Ne? Also da wurden Soundschnipsel, Funktionssoundschnipsel von den Komponistinnen und Komponisten eingefordert. Und deshalb mag ich das Stück und für mich ist das deshalb auch kein Soundtrack. Ja, der ist auf einem Soundtrack-Album, vollkommen verstanden. Aber das ist ein eigenständiges Stück, was sich sozusagen nicht an einem schon fertigen Bild orientiert hat, sondern der Regisseur dieses Films, Hot Rod Rumble zum Beispiel, hat gesagt, Courage, mach mir da so einen Song, der so ein bisschen frech ist und wo die Bläser so ein bisschen beißen oder so etwas. Wenn er das gesagt hat, ich war ja nicht dabei.
Ja.
Und dann wird es gemacht und dann ist es ein Stück von 2,40, was wahrscheinlich gar nicht in eine Filmstrecke passt, aber wo man halt so ein paar Ausschnitte so rein montieren kann, dass es zum Bild möglicherweise passt. Das gefällt mir irgendwie daran. Und heute ist es ja anders. Heute kommt das Bild fertig zum Filmmusiker und der macht da eine ganze Symphonie und klammert die Bilder, die Dialoge alle ein. Und in manchen Filmen ist mir inzwischen viel zu viel Musik, weil ich gar nicht mehr die Zeit habe, mich auf eine Figur richtig einzulassen. Ich gehe ja wegen der Menschen, der Darstellerinnen und Darsteller ins Kino. Und nicht wegen der Musik und sag nicht hinterher, ja geil, das war ja toll, Hans Zimmers und Fluch der Karibik und so. Nee, ich will gerne auch die Gags oder auch die traurigen Momente will ich selber entdecken. Und da ist mir die Musik manchmal ein bisschen zu fordernd, zu forsch.
Ah. Ich möchte da einhaken, sonst läuft uns die Diskussion da so ein bisschen ins Nerdige. Bei deinem nächsten Titel ist es da genauso, oder?
Ja, das stellt alles auf den Kopf, was ich gerade gesagt habe. Da könntest du recht
haben. So, das meine ich nämlich zum Beispiel. Also das ist ja für mich ein Künstler, den ich auch schon seit Jahren nicht mehr hervorgeholt hatte, den ich aber natürlich, ja, so, als ich so 20 war, tatsächlich auch sehr viel gehört habe.
Ach, wie toll.
Und weil er oft auch da noch, gab es noch Radioformate, WDR 1, wo er vorkam, ganz klar. Ich löse es mal auf, es handelt sich um kein
Gericht. Für die Leute, die nicht mehr wissen, was WDR 1 ist, das ist heute 1 live.
Ja, ganz genau. Und ich fand natürlich damals den Namen so gold. Ryuichi Sakamoto.
Ja.
Wenn ich das jetzt in meinem Laien-Japanisch, du sprichst besser Japanisch als ich.
Ja genau, Max, sag's doch mal richtig.
Aber vielleicht stellst du eben kurz nur den Song vor, vielleicht hören wir auch jetzt einfach ohne großes Gelaber mal eben erst in den Song rein.
Das können wir machen, sollen wir es so rum machen, finde ich auch.
Ja, wir hören mal kurz rein und dann sagst du, warum du den ausgewählt hast. Die ist nämlich aus dem Original Motion Picture Soundtrack Minamata Ryuichi Sakamoto mit dem Titel Commitment.
Also mein Lieblingswerk von ihm ist natürlich immer noch die Klingel- und Signaltöne vom Nokia 8800. Das ist einfach das Beste, was er komponiert hat.
Ja. So, ihr verdammten Nerds. Bastian, was war es? Der Film? Die Bilder?
Nee, ich habe den
Film
nie gesehen.
Die Musik?
Ich habe den Film.
Ach, du hast den Film nie
gesehen. Ah, okay. Der Film ist von 2020, der heißt Minamata. Und der Film spielt im Jahre 1971, eine wahre Begebenheit. Johnny Depp spielt einen Fotografen, der in einer japanischen Stadt, nämlich Minamata, einen Skandal, einen Chemieunternehmensskandal aufdeckt. Und ich habe diesen Song gehört in einer Radiosendung, die ich auch sehr empfehlen kann. Es gibt einmal im Monat bei Deutschlandfunk Kultur eine Filmmusiksendung, die nachts, aus Sicherheitsgründen nachts zwischen 1 und 5 Uhr läuft. Und ich höre sie, ist mir scheißegal. Das ist, nehme ich als Provokation. Und da wurde diese Musik und ein großes Porträt über Ryuichi Sakamoto vorgestellt. Der Mann kommt aus dem Jazz. Da sind wir wieder beim vorletzten Titel möglicherweise. Der ist Neoklassik-Musiker und Avantgarde-Pop-Musiker. Der hat Filmmusik gemacht von Filmen wie Little Buddha 1993 oder The Revenant mit Leonardo DiCaprio, Oscar 2016. Zu der fantastischen Serie Black Mirror, die ich jedem nur empfehlen kann, von David Slade, die bei Netflix läuft. Eine der besten Serien, die wir momentan alle sehen müssen. Das ist wirklich Pflichtfach. Black Mirror ist Pflichtfach. Fantastisch. Also, und dann kommt diese Musik daher, die für mich auch natürlich ein großes Opus ist. Es sind die Credits, die zu Commitment laufen. Das merkt man schon, das ist sehr final, was wir da hören. Und ich finde das ein Wahnsinnsstück, weil es eben anders ist als die ewigen gleichen Streicher, als der ewig gleiche Basic Instinct Kitsch. Ich finde, dass das ein Fanal ist, dieses Lied. Da wird emotional einmal durchgefegt und bleibt auch nichts übrig. Diese Streicher, die da dieses Bam, 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 Staccato die ganze Zeit machen, die gehen mir ins Herz. Den Song habe ich, wie gesagt, erst vor ein paar Jahren kennengelernt. Der ist ja erst von 2020, also das jüngste Stück meiner Auswahl. Und hier bleibt nichts übrig. Also das ist für mich Neoklassik at its best. Vollkommen unabhängig auch vom Film. Keine Ahnung, ob mich diese Musik noch mehr berühren würde, wenn ich den Film eines Tages sehe. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Aber ich will ihn vielleicht auch gar nicht sehen, weil mich dieses Stück aus dem Stand heraus vollkommen woanders hingenudelt hat. Möglicherweise wieder zurück in meine Zeit von The Art of Noise oder Peter Gabriel's Mercy Street. Das weiß ich nicht. Vielleicht schließt es da an.
Ich habe bei dem Song auch gedacht, da braucht man keine Reiswaffeln mehr in die Garage zu legen, um irgendwas trocken zu machen. Jetzt klar, ich sage das jetzt mit so einem lockeren Spruch, aber hat eine Wucht. Das hat wirklich eine emotionale Wucht.
Ja.
Und da merkst du wieder, dass nur wie aufgeblasen vieles heute ist. Pseudo. Hier ist für mich eine andere Authentizität, eine ganz andere Autorität auch dahinter, als bei vielen aufgeblasenen Sachen, die du heute bei diesen modernen Blockbustern hörst. Sorry, also ich habe da nur gedacht, the real deal, um mal so ein bisschen da auch eine Phrase zu strapazieren, die ich aber tatsächlich, wenn ich so eine Musik höre, genauso empfinde.
Ich finde, also natürlich, es gibt einen Unterschied zwischen trivial und banal. Das ist auch ein möglicherweise trivialer Song, der ein sehr einfaches, emotionales Konterfei hat. Aber ich mochte daran, dass der wieder so spezifisch ist und dass er eben nicht den Kitsch bedient. Auch wenn da so Waberflächen drin sind, die so hinten so langsam ausperlen oder so. Aber irgendwie fand ich, dass das symphonisch zusammengehört und verdichtet in einer gewissen Besonderheit klanglich mich irgendwo hinträgt, wo ich noch nie zuvor gewesen bin.
Wunderbar.
Max, ich ganz interessant finde, dass ihr. Nee, alles gut. Ich finde es super interessant, dass wir jetzt über einen Song reden und du hast es ja gerade gesagt, der eigentlich über den Credits läuft, also am Ende. Was eigentlich ja der Teil ist, wo alle aufstehen und gehen und keiner mehr da hängt und sagt so, ja, okay, also so ein bisschen so die Rausschmeißermusik eigentlich, ne?
Ja.
Und wir da jetzt so drüber reden und was da so mit verbunden wird und wo man eigentlich was ganz anderes sich drumherum baut. Und auf der einen Seite habe ich dann gedacht, ja, will man dann noch diesen Film sehen, weil man weiß irgendwie, in meinem Kopf war der erste Gedanke, schade, dass so ein Stück dann irgendwie einfach so das Ende ist und irgendwie es nur da nach hinten geschafft hat, so auf den Credits zu laufen und nicht eine wichtigere Rolle einnimmt. Und dann habe ich aber im zweiten Schritt gedacht, naja, wie endet wohl dieser Film, dass das Ende ist? Weil was nehme ich daraus mit, wenn sowas, ja, sowas Aufgeladenes dann zum Ende kommt? Wie muss wohl das Ende sein? Was soll mir das so,
ha!
Wie geht dieser Film aus? Weißt du, das ist so ein bisschen das, was ich mich dann gefragt habe und gesagt, wo ich dann sage, oh, vielleicht muss ich den Film doch gucken, weil das Ende es so spannend gemacht hat, den Film vorher zu gucken.
Max, das finde ich super, dass du das sagst, weil ich habe oft früher im Kino gesessen und bin eben halt nicht direkt aufgestanden, weil mich eben noch ein Soundtrack festgehalten hat, wo ich dachte, nein, ich bleib jetzt sitzen, ich will das Stück jetzt zu Ende. Und das ist ein super Gedanke, Max. Ich werde den Film auf jeden Fall gucken. So viel ist mal klar. Ja, das fand ich jetzt, Max, muss ich mal wirklich sagen, das ist mal wieder einer der Gründe, warum ich die Sendung mit dir mache.
Und Neoklassik muss man auch sagen. Neoklassik, du hast das Wort vorhin erwähnt, ist vielleicht das erste Mal in dieser Sendung gefallen. So oft haben wir, glaube ich, noch nicht über Neoklassik gesprochen. Ja. Aber das hast du mit einer Überzeugung getan, wo man sagen muss, Hut ab, Chapeau.
Bevor wir alle den Nervenkitzel nicht mehr aushalten, was kommt jetzt als letztes und ich mir die bange Frage stelle, ob der Akku von meinem iPhone noch halten wird. Bastian, was für ein Ritt, aber wie wirst du abschließen? Wie wirst du diese Sendung sozusagen, wie wirst du rausfegen, uns den Schlüssel in die Hand drücken und sagen, so Leute, ich habe hier Besen rein abgegeben. Jetzt will ich auch meine Kaution wieder haben.
Ich kann nur schließen mit meiner Lieblings-Jazz-Sängerin und das ist Blossom Dearie. Blossom Dearie hat gelebt von 1924 bis 2009 und sie war eine Sängerin in einer Zeit, als es noch nicht so viele Sängerinnen gab, die nicht vom Plattenstudiosystem in Amerika von Song zu Song getrieben wurden. Natürlich gab es sehr viele tolle Kolleginnen mit ihr und auch neben ihr. Aber Blossom Dearie ist möglicherweise auch wieder so eine spezifische, speziellere Sängerin, die nicht sofort, wo es nicht sofort bei jedem Klick macht, wie jetzt bei Ella Fitzgerald oder Doris Day oder so etwas. Blossom Dearie war eine Musikerin, die ein bisschen sperrig war und die trotzdem sehr besonders gesungen hat. Und das interessiert mich bei ihrer Stimme ganz besonders. Sie hat eine sehr eindeutige Stimme. Diese Stimme ordnet sich komplett, komplett den Songs unter, die sie gesungen hat. Sie hat Eigenkompositionen in ihren vielen, vielen Alben gemacht, aber natürlich hat sie auch das Great American Songbook rauf und runter gesungen. Und ein Song daraus ist von George und Ira Gershwin, Someone to Watch Over Me. Kennt jeder aus dem Jahre 1926. Gut, kennt nicht jeder. Wer es nicht kennt, lernt es jetzt möglicherweise kennen. Die Aufnahme ist aus den 60ern. Und Blossom Dearie hatte diesen sehr besonderen Cocktail-Sound. Immer so eine Verlorenheit in der Stimme. Und dieser Song ist auch wieder einer, den ich so toll finde, weil die Haltung so durchhörbar ist. Ich habe immer das Gefühl, Blossom Dearie singt da irgendwas mit ihrer smarten Stimme. Sie zuckt mit den Schultern, sie weiß auch nichts. I wish you love. Kommt, hört einfach mal meinen Song. Someone to watch over me. Macht euch euer eigenes Bild. Das finde ich so toll an dieser speziellen Aufnahme, die sehr lang ist und ein unglaublich schönes Solo in der Mitte hat.
Ah, ich liebe den Begriff der Cocktailstimme, weil ich finde, das beschreibt das so unfassbar gut. Und interessanterweise, was ich zuerst damit assoziiert habe, ist so, um sich in diesen Mut des dunkles Holz, Ledersessel, man möchte einen Cocktail trinken, man möchte sich so einen schönen Abend machen und so die Lichter flackern und man begibt sich in so eine Stimmung. Ja. Das kann ein Frank Sinatra wahnsinnig gut durch seine Stimme und ich finde, obwohl die Stimmen so unterschiedlich sind, kann das eben Blossom Dearie auch. Die hat dasselbe Talent in dieser Stimme, um dich genau sofort in dieses, ich fühle mich wie im, irgendwie so, ich blicke über die Hollywood Hills der 50er, 60er Jahre und blicke so raus und bin sofort in dieser Welt, ne? Und ich höre dieses leichte Knistern, obwohl es nicht drin ist. Man hört das leichte Knistern des Schallplattenspielers. Großartig, wunderbar.
Und ja, dieser Mittelteil, wo du schon denkst, der Song wird eigentlich jede Sekunde von irgendeinem Blödmann ausgefadet. Nein, das bleibt, dieser Mittelteil, der bleibt so zwingend und so langsam. Es ist ja auch sie selber am Klavier. Also sie saß ja eigentlich immer mit ihrer lustigen Hornbrille am Klavier und sang in das Mikrofon. Und um sie herum war so ein Schlagzeuger, der so ein bisschen mit dem Besen da irgendwas zurechtfuddelte. Und eben noch ein Bass. Das war's. Ne? Mehr gibt's da nicht. Ansonsten steht die Stimme da. Aber die Stimme, die schreit auch nicht. Die will nichts. Die sagt nicht, hör mich an, sondern die bleibt ganz klein. Ne? Die sagt irgendwie, someone to watch over me. Ich möchte einfach jemanden haben, der auf mich aufpasst. Und da ist nichts Verruchtes hinter und nichts Unterwürfiges, wie wir das so wahnsinnig schnell heute sagen würden. Sondern es ist einfach eine Hingabe. Es ist eine wahre Liebe sowohl zur Musik als auch zu diesem Gershwin-Text dahinter. Und gehen bei mir alle Noppen meiner Gänsehaut gehen irgendwie bis zur Decke, wenn ich den ersten Ton nur höre davon. Den Song würde ich mit Tausenden raushören.
Darf ich eine Sache dazu sagen, Till, bevor du einsteigst?
Nein.
Darf ich nicht? Okay, dann sag du.
Doch. Nein, sag du.
Ich finde ihre Stimme, ihr habt gesagt, die hat sowas Kindliches, Verspieltes und trotzdem hörst du raus, dass es halt eben diese seichte Sängerin ist. Wenn du dagegen Marilyn Monroe hörst, klingt Marilyn Monroes Stimme schon fast wie Satire da drauf.
Ja, genau.
Ich weiß, das ist ein bisschen hart, aber das klingt für mich schon, also für mich ist das dann schon so. Ich will es auch nicht schlecht machen, aber ne, so.
Ja,
für mich.
Die Stimme ist kindlich, mag sein, aber trotzdem ist es ganz kleine Erwachsenenstimme und sie hat, es ist nichts, nein, ich, na, da ist nichts Naives. Cocktail ist mir auch schon fast zu abwertend, weil es ist ihr Style einfach. Es ist ihr Style und ja, ich höre, aber für mich ist das hier so eine. Da höre ich schon praktisch die Perlage von meinem heißgeliebten Ruinart Rosé Champagner zu knistern. Das ist ganz groß, ganz groß. Dann noch selbst gespielt. Lass sie uns nicht durch Cocktail so ein bisschen kleiner machen. Ich weiß,
nein, das war überhaupt nicht.
Aber das ist hier so Cocktail-Lounge-Musik. Wir meinen das wirklich top positiv. Ich glaube, da sind wir uns alle eigentlich großartig. Auch was du gesagt hast, Bastian, ein tolles Solo. Oh, herrlich.
Aber ey, wie bist du denn auf die gestoßen, Bastian?
Über meine liebe Freundin Anke Engelke, darf ich sagen.
Ach.
Die kannte die immer schon. Also sie war immer schon ein Fan. Und irgendwann hörte ich bei ihr diesen Song, Someone to Watch Over Me, und war. Ich dachte, ich habe gesagt, Moment, stopp mal. Aber wer ist das? Und dann hat sie mir den Song nochmal vorgespielt. Und hat mir erzählt, wer Blossom Dearie war und was sie von ihr so kennt und kannte. Und ab dann habe ich mich selbsttätig so in dieses Blossom Dearie-Universum so reinbegeben. Es gibt so ein paar Aufnahmen, so Live-Aufnahmen, wo sie ihre Mitmusiker auch während der Stücke so ein bisschen anspitzt und sagt, Leute, spielt mal anständig und so. Ne? Also das ist in Teilen auch eine sehr aufbrausende Persönlichkeit. Wohlgemerkt, es ist eine Momentaufnahme, das kann man jetzt nicht generalisieren. Ne? Aber das passt zu dem, was du sagtest, Till. Das ist natürlich jemand, der wusste, was er da sang. Marilyn Monroe.
Absolut.
Oder Claudine Longer oder so, die wir alle kennen aus dem Pink Panther Film und so, Nothing to Lose, hier aus dem Partyschreck und so. Auch das ist ja eine sehr seichte Stimme, die sich in die großen Mancini-Welten einzupassen hatte. Aber Blossom Dearie, ne, die war natürlich, die wusste, was sie da tat. Das waren ihre Interpretation, in Teilen auch ihre selbstgeschriebenen Songs. Und die ging natürlich voran. Die hat sich nicht zu irgendeinem optischen Spirenzchen der damaligen Zeit hinreißen lassen, obwohl man auf den Plattencovern erkennt, dass sie seltsame Frisuren über die vielen Jahrzehnte gesammelt hat. Aber ne, Marilyn Monroe war eine Schauspielerin und sozusagen als Sexbombe vom Hollywood-Studiosystem abgestempelt und die durfte dann auch mal Happy Birthday Mr. President singen und man war ganz froh, dass sie die Töne traf und so ein bisschen verrucht da vor sich hingesäuselt hat. Mhm. Das hörte man ja auch sozusagen damals auf der Schallplatte wieder. Ne, also sie hat die Musik über die Optik und ihr Wesen verkauft. Blossom Dearie ist natürlich als Person uns allen mehr oder weniger unbekannt, hat aber eine erzählerische Kraft in ihrer Musik, die mich bis heute noch total überzeugt. Und da ich, wie ja gesagt, da bin ich zum Anfang der Sendung zurück, ein großer Fan von Musik ist Trumpf von Hasi Osterwald bin, das ist ja so mein Easy Listening, was ich gerne höre und gerne mag, ist Blossom Dearie für mich also in der allerobersten Schublade. Also man kann empfehlen den Song I Wish You Love. Das ist noch so ein Nachhörer, aber Someone to Watch Over Me, das ist schon groß.
Also Du hast es eben, du hast es von Anke Engelke und du hast gesagt, halt, stopp mal, was ist das? Da will ich mich reinmorfen. Und ich möchte das aufgreifen. Ich glaube, es ist wunderbar. Ich habe heute in dieser Sendung mehrere Momente gehabt, wo ich dachte, halt, stopp, da schreibe ich mir was auf den Zettel, da werde ich mir gleich was kaufen, da werde ich gleich am Wochenende hier die Champagner-Lounge mit eröffnen. Und das ist das Tolle immer wieder an Musik, dass du irgendwo von irgendeinem, einem guten Freund oder im Kino oder im Radio irgendwie auf einmal diesen Punkt kriegst, wo du sagst, halt, stopp, was ist das? Mhm. Was? What's stop? What's that sound? Was geht da gerade ab? Und ich denke, wir haben heute einen Bastian Pastewka. Wie gesagt, Bastian, ich will jetzt hier nicht einen auf schleimige Kumpelei à la Peter Alexander machen. Du mein lieber Freund, du mein lieber Bastian, du weißt du noch damals, als wir
als wir zusammen im Weißen Rössel waren, ich war Gunter Philipp,
ja,
Peter Alexander.
Du,
die Waldrauch hast, das war verrückt.
Nein, du, ich freue mich, dass du sagst, ja.
Da ist ja auch noch der Paul Kuhn, das gibt's ja nicht.
Du, nein.
Im Übrigen, wenn wir vom Jazz sprechen und du gerade diese Stichworte setzt, ich würde so wahnsinnig gerne eine Lanze auch brechen für die Jazzgrößen aus Deutschland dieser Zeit. Wir unterschätzen so oft Max Greger oder Paul Kuhn oder den von mir hochgeschätzten Horst Jankowski, den wir natürlich immer so als Begleitbands in den Samstagabendshows, darunter Musik ist Trumpf mit Peter Frankenfeld und vielen anderen, ne, Paul Kuhn und die Ute Manzingers, die machten im Hintergrund so ein bisschen la 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 la. Aber wenn man sich deren frühen Aufnahmen anhört, ich habe neulich im NDR, auf NDR Kultur eine Sendung über den frühen Paul Kuhn gehört, der ja natürlich Jazzer war im Nordwestdeutschen Rundfunk, im Radio, in der sogenannten Band ohne Namen und da erstmal so über Minuten am Klavier irgendwas vor sich hinhaut mit einem einzigartigen Rhythmus. Also das ist die Musik, die mich momentan mehr fasziniert als jetzt irgendwie etwas, was aktuell in den Popcharts zu finden ist.
Das werden wir auch hören und wir wissen auch natürlich, dass Hansi Last, meine Damen und Herren, nicht der Last but not least, der Letzte, der lesen lernt, das war er nicht, sondern er konnte Noten lesen, er war ein toller Jazzbassist, aber wir haben heute, und das wollte ich, bevor du reingegrätscht bist, sagen, wir haben heute einen Bastian Pastewka erleben
müssen.
Ich habe eine neue Seite wieder an dir kennengelernt.
Um Gottes Willen.
Obwohl ich schon viel Zeit mit dir verbracht habe und wir wirklich schon in den albernsten Situationen, wir haben zusammen Activity gespielt. Mehr geht ja praktisch gar nicht.
Das ist der größte Liebesbeweis, Till. Das hast du recht.
Ja, wir haben lustige Weihnachtslieder zusammengesungen, unter anderem mit Anke. Aber ich habe heute nochmal wieder gedacht, ach Bastian, was für ein schlauer, was für ein gebildeter, was für ein feiner Kerl. Und von Musik hat er mir auch noch zwei Sachen wieder untergejubelt, die ich einfach verdrängt hatte oder gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte, wie bei Blossom Dearie. Und Bastian, lass mich das einfach mal von meiner Seite sagen. Ich bin sehr dankbar, dass du heute unser Stargast warst. Max, wie geht's dir?
Mir geht's.
Habe ich dir zu viel versprochen? Zu viel versprochen?
Absolut nicht. Nein, mir geht's.
Ich habe dir gesagt, ich bringe sie dir alle. Aber dass es so gut wird, das konnte doch keiner ahnen.
Jetzt hör auf, Mensch.
Nein, was ich großartig finde, ist, und das ist so mein Appell, weil ich, für mich war diese Sendung ja wieder was, ich komme ja noch aus einer Zeit, aus meiner Jugend und meiner Kindheit, wo man sich auch noch CDs gekauft hat. So, und das ist ja dann relativ schnell passé gewesen und man hat sich nur noch in Playlisten bewegt und einzelnen Songs. Und das macht die Jugend heute eben auch, die gar nicht mehr so, die gehen nach einzelnen Songs, die gehen nach Playlisten, die hören sich nicht mehr in Alben rein. Es ist auch alles verfügbar. Und was ich immer schön finde an unserer Sendung, und das hat man heute mit dir auch extrem gemerkt, dass es wichtig ist, dass man sich die Zeit nimmt, sich mit Songs, mit Künstlerinnen und Künstlern auch mal ein bisschen zu beschäftigen, reinzuhören, nicht nur immer, sag ich mal, die Top-Tier-Songs zu hören, sondern vielleicht auch in Song 2, 3, 4 reinzugehen. Und das muss man sich in der heutigen Zeit, wo Konsum so schnell ist, muss man sich das erarbeiten, man muss sich die Zeit dafür nehmen. Und ich finde, es ist so wertvoll, weil Musik sowas unglaublich Schönes ist. Musik ist Trumpf. Geht halt so ein bisschen verflucht. Musik ist halt einfach Trumpf. Und das ist immer so ein bisschen mein Appell, den ich mir selber auf die Fahne schreibe und wozu ich auch immer alle nur motivieren kann, zu sagen kann, hey, wir machen mit unserer kleinen Sendung, öffnen wir immer mal wieder die Türen und ihr guckt durch Schlüsselloch rein und das vielleicht als Startpunkt zu nehmen. Und ich habe mir viele Künstler mitgenommen, speziell Tim Hardin, wo ich gesagt habe, wunderbar, ohne unsere Sendung wäre ich wahrscheinlich erst in einigen Jahren, wenn überhaupt, auf ihn gekommen. Und das macht mich sehr glücklich und deswegen ganz herzlichen Dank dafür, immer mal wieder so Inspiration zu kriegen und danke auch für die tollen Geschichten. Ich denke an die Brötchen in Bonn, die auf die Bühne flogen. Nie wieder, sage ich nur, nie wieder.
Ja.
Wobei ich sagen muss, die Katholiken müssten ja eigentlich anders denken und sagen, hoffentlich ist es bald soweit und er kommt wieder, weil das ist ja eigentlich das Ziel, aber deswegen, da war die Message noch nicht ganz klar, aber gut.
Es waren wohlgemerkt renitente Katholiken, die gerne Brötchen aßen, das ist eine seltene
Untergabe. Ja. Ich habe auch heute so viel gelernt, ich kann mich Max nur anschließen, ich kann nur sagen, lieber Bastian, vielen, vielen, vielen Dank, dass du bei Musik ist Trumpf unser Stargast warst. Die letzten Worte der Sendung gehören dir. Was, mein lieber Bastian, wirst du uns sagen?
Oh, ihr habt so viel wahnsinnig Nettes gesagt über mich. Also ich bin jetzt gerade sehr rot, aber ich danke vor allem dafür, dass ihr mir zugehört habt und diese bekloppten Songs jetzt hier zusammengetragen habt, damit wir daraus so eine schöne Sendung machen konnten. Ich danke euch sehr, sehr für die Einladung und freue mich sehr und wünsche euch von Herzen alles Gute, denn Musik ist Trumpf und das meine ich jetzt mal vollkommen ehrlich und einfach so, wie es mir auf der Zunge liegt. Vielen Dank, Max. Vielen Dank, Till.
Ja, auch von meiner Seite nochmal, lieber Bastian, vielen, vielen, vielen Dank. Mach's gut. Macht es gut, liebe Leute. Max, mach du es auch besonders gut. Wir hören uns bald wieder bei der nächsten Ausgabe von Musik ist Trumpf.